Wir waren gestern als Familie in Deutschland an einem Familientreffen, was ja wahrscheinlich auch andere unter uns gemacht haben. Und ich habe einen Schwager, der ist vielleicht seit 15 Jahren Christ, kommt aus einem ganz nicht christlichen Hintergrund, hat sich dann bekehrt. Wir haben mit ihm gesprochen über die Gemeinde, in die er jetzt geht. Und da hat er gesagt, wisst ihr, ich bin so gerne Christ. Wenn ich gewusst hätte, wie schön Christ sein ist, ich hätte mich schon viel früher bekehrt. Ist das nicht schön? Wenn ich gewusst hätte, wie schön Christ sein ist, ich hätte mich schon viel, viel früher bekehrt. Das wollte ich ihm doch auch sagen. Und jetzt lese ich einen Text, der mit Pfingsten zu tun hat. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Und dieser Abschnitt handelt vom Heiligen Geist. Es ist 1. Korinther 2. Paulus schreibt an die Christen in Korinth und da sagt er ihnen Folgendes. Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis. Den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht kreuzigen lassen. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande, denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst kann sie je ergründen. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind.
Heute ist ja, wie wir gehört haben, Pfingsten, und Pfingsten ist der Tag, wo wir an ein außerordentlich wichtiges Ereignis in der Geschichte Gottes mit uns Menschen denken. An diesem Tag wurden die Nachfolger Jesu mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, damit sie die gute Nachricht der Errettung durch Jesus Christus über die ganze Welt verbreiten. Der Heilige Geist ist bis heute in den Gläubigen am Werk. Sonst würde es keine Gemeinde geben, sonst würden wir nicht hier sitzen. Denn aus menschlicher Kraft wäre es unmöglich, dass diese Botschaft des Evangeliums bis ins 21. Jahrhundert hineingetragen worden wäre. Es gibt keine Botschaft in dieser Welt, die über so viele Jahrhunderte hinweg so lebendig erhalten wurde, von unterschiedlichsten Menschen, die nicht hierarchisch organisiert sind. Das muss und kann nur das Werk des Geistes Gottes sein. Und jeder, der an Jesus glaubt, bekommt den Heiligen Geist. Er hat seinen Geist in unsere Herzen gegeben, als Anzahlung auf das ewige Leben, das er uns schenken will. Jeder Christ, der sich mit Recht Christ nennen darf, hat den Heiligen Geist. Das ist einfach so. Es ist wie der Vorgeschmack, wie eine Anzahlung, wie etwas, was uns Gott mit auf den Weg gibt, damit wir dranbleiben können, damit wir mit ihm verbunden bleiben können. Und wer den Heiligen Geist nicht hat, der ist eben kein Christ. So einfach ist das. Im Römer Kapitel 8, Vers 9 heißt es, ihr aber seid nicht mehr von eurer eigenen Natur bestimmt, sondern vom Geist. Es will doch etwas besagen, dass der Geist Gottes in euch Wohnung genommen hat. Wer diesen Geist, den Geist von Christus nicht hat, gehört auch nicht zu ihm. Also, wer Christ ist, hat den Geist Gottes. Und wer nicht Christ ist, hat ihn eben nicht. Und nun möchte ich mit euch diesen Text, den wir eben gehört haben, genauer betrachten. Das heißt, ich möchte eigentlich etwas aus diesem Text fokussieren, was mich immer wieder neu fasziniert. Und ich habe festgestellt, dass ich schon oft in Kursen, gerade auch wenn es um den Heiligen Geist ging, mal aufatmen, immer diesen Text betrachte. Und er begeistert mich immer wieder und dann kam mir plötzlich der Gedanke, ich habe ja noch nie darüber gepredigt. Und das will ich tun. Weil ich finde, dass einfach der absolute, also unter Jungen würde man sagen, das ist der absolute Hammer, was uns Paulus hier erklärt. Das ist einfach großartig. Paulus spricht hier davon, dass er nicht durch Überredungskunst und kluge Worte verkündigt, sondern seine Verkündigung wird geprägt von dem machtvollen Wirken des Geistes Gottes, von der Kraft des Geistes Gottes. Das ist das, was seine Verkündigung ausmacht. Damit will aber Paulus auch nicht gesagt haben, wer an Jesus glaubt, seinen Verstand abgeben muss, als ob Glaube etwas für Dummköpfe sei, die nicht fähig wären zu studieren. Der Glaube hat sehr viel mit Weisheit zu tun, mit Verstand. Gott hat uns schließlich einen Verstand gegeben, da hat er etwas gedacht, als er uns geschaffen hat. Er hat ihn nicht uns einen Verstand gegeben, um ihn uns später wieder wegzunehmen. Das Problem ist einfach, dass unser Verstand durch die Sünde etwas degradiert wurde. Denn Paulus fährt weiter und sagt, und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Und er fährt fort, diese Weisheit hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht bald vergeht. Nein, wir verkündigen Gottes Weisheit. Also Paulus macht hier eine ganz klassische Unterscheidung von Arten von Weisheiten. Er spricht von der Weisheit der Menschen, von der Weisheit der Welt und er spricht von der Weisheit Gottes. Und diese stellt er einander gegenüber. Als Christen kennen wir beide Arten der Weisheit. Wir kennen die Weisheit dieser Welt, weil wir in dieser Weisheit groß geworden sind. Und wir kennen die Weisheit Gottes, weil der Geist Gottes in uns lebt. Und das ist auch ein Stück weit Auseinandersetzung im Leben eines Christen, diese Weisheiten, diese beiden Weisheiten auseinanderzuhalten und sich immer für die Weisheit Gottes zu entscheiden. Menschliche Weisheit sagt, tue Gutes, scheue niemand. Gottes Weisheit sagt, verlass dich auf Gott, deinen Schöpfer, von ganzem Herzen. Menschliche Weisheit sagt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Die göttliche Weisheit sagt, ohne Jesus können wir nichts tun. Menschliche Weisheit sagt, tue Gutes, dann kannst du in den Himmel kommen. Göttliche Weisheit sagt, tue Buße und du wirst leben. Und da könnte man fortfahren und fortfahren. Von menschlichen Weisheiten, die wir kennen und die die Welt sehr gern annimmt, niemand würde uns widersprechen, wenn ich verkündigen würde, tue Gutes und scheue niemanden. Würden mich alle umarmen. Das ist wunderbar, genau das wollen wir. Niemanden scheuen, vielleicht noch etwas Gutes tun und vorwärts gehen. Aber wenn es heißt, verlass dich auf Gott, demütige dich vor dem Schöpfer, dann geschieht was anderes. Wir leben ganz bewusst oder unbewusst, und vielleicht ist es uns nach dem heutigen Morgen wieder mehr bewusst, wir sind in beiden Weisheiten beheimatet. Das unterscheidet uns von Menschen, die Gott nicht kennen. Die kennen nur die eine Weisheit, die Weisheit der Welt. Wir kennen beide. Und deshalb sind wir immer wieder gefordert, uns zu entscheiden für Gottes Weisheit. Wenn wir mit der Weisheit Gottes auftreten, dann werden wir auf viel Unverständnis stoßen. Johannes schrieb dazu in seinem Brief, die falschen Propheten stammen von der Welt, deshalb hat auch das, was sie lehren, seinen Ursprung in dieser Welt und wird von der Welt mit Zustimmung aufgenommen. Da staune ich ja immer, was Menschen sich alles sagen lassen. Was Menschen alles bereit sind zu glauben. Wo ich sagen muss, das ist ja absurd. Aber es ist offenbar die Weisheit dieser Welt, die Menschen gerne annehmen. Wir hingegen, heißt es hier im 1. Johannesbrief, stammen von Gott und wer Gott kennt, hört auf uns, während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Wir haben also eine spezielle Art, miteinander sprechen zu können, da komme ich dann noch drauf. Und Paulus macht das Problem dieser Weisheiten an der Kernbotschaft des Evangeliums deutlich. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist es der Inbegriff von Gottes Kraft. Hier sehen wir, wie Paulus an diesem praktischen Beispiel diese beiden Weisheiten gegenüberstellt. Also die Weisheit der Welt, die sagt, das ist Unsinn mit dem Kreuz. Die Weisheit Gottes sagt, das ist Gottes Kraft. Nun erklärt Paulus eben das, was mich fasziniert und begeistert. Ich hoffe, dass euch das, wenn es euch nicht schon bis jetzt begeistert hat, nachher begeistert. Ich finde das faszinierend. Uns aber, sagt er im Vers 10, 2, im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Also Gott hat sich seinen Nachfolgen gegenüber in besonderer Weise offenbart in seinen Gedanken. Der Geist Gottes weiht uns in die Gedanken verborgensten Gedanken Gottes ein. Und nun sagt er, nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Paulus macht jetzt nun ein Beispiel anhand unseres Geistes. Also er sagt mit anderen Worten, ich allein weiß wirklich, was mit mir los ist. Nicht einmal meine Frau kann so tief in mich hineinsehen, dass sie meine tiefsten Gedanken und tiefsten Beweggründe kennt. Natürlich kennt sie mich gut. Sie muss mich angucken und weiß manchmal schon, was los ist. Aber sie kennt mich trotzdem noch nicht zu tief. Zutiefst ist jeder Mensch in sich trotz allem ein Stück weit einsam. Wir merken, dass wir selbst oft beschränkt sind in der Möglichkeit, mitzuteilen, was in uns vorgeht. Wir wissen nicht, ob der andere das wirklich begreifen kann, ob ich wirklich das formulieren kann, damit der andere vorstellen kann, was mich bewegt. Eigentlich weiß nur mein eigener Geist, nicht der Heilige Geist, mein eigener Geist, was in mir drin los ist. Was mich bewegt, was mich motiviert, was mich erfreut, was mich beschäftigt. Das sagt der Paulus hier, oder? Denn genauso wie der Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, und jetzt fährt er weiter, genauso ist es mit dem Geist Gottes, nur der Geist Gottes weiß wirklich, was Gott bewegt zutiefst. Weil dieser Geist von Gott kommt und der weiß genau, was Gottes Gedanken und Ziele und Motive sind. Und dieser Geist kennt das. Genauso wie es mit dem menschlichen Geist ist, in Bezug auf den Menschen, genauso ist es mit Gottes Geist in Bezug auf Gott. Der Geist Gottes weiß exakt genau, und hier steht es ja, die verborgensten Gedanken Gottes. Und nun kommt das, was uns völlig verblüffen muss und was uns erfreuen sollte. Und bildlich gesprochen müssen wir jetzt alle von den Stühlen fallen, was hier der Paulus sagt. Wir haben diesen Geist erhalten. Wir haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt und nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Gott hat uns nun seinen Geist in unser Leben gegeben und dieser Geist offenbart uns jetzt die verborgensten Gedanken Gottes. Das ist eine Dimension, die in das Leben eines Gläubigen hineinkommt, die wir, denke ich, manchmal nicht so wirklich erfasst haben, was das wirklich heißt. Dass Gott uns zutiefst offenbart, was ihn bewegt. Dieser Geist Gottes eröffnet uns die tiefsten Gedanken und Absichten Gottes. Dieser Geist Gottes lebt in uns und gibt uns Kenntnis von dem, was Gott zutiefst beschäftigt. Deshalb können wir Gott verstehen. Deshalb kennen wir seinen Plan. Deshalb wissen wir, was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt. Deshalb verstehen wir, was am Kreuz auf Golgatha geschah. Und deshalb begreifen wir, warum Jesus auferstanden ist. Das ist nicht, weil wir intelligent sind. Das ist nicht, weil wir die Bibel 10-mal gelesen haben. Es gibt viele Leute, die haben die Bibel 10-mal gelesen und können damit nichts anfangen. Das ist einzig und allein, weil der Geist Gottes in uns ist. Das ist die Kraft Gottes. Das ist das Geschenk Gottes. Er hat uns das offenbart. Da wird deutlich, was Jesus im hohepriesterlichen Gebet zum Vater sagt. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen. Das verbindet uns. Das ist die Kraft des Geistes, der in uns lebt und uns das Zeugnis und die Überzeugung schenkt. Der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Dass ich, seit ich 19 Jahre alt bin und die Wiedergeburt erlebt habe, noch nie einen Zweifel gehabt habe an der Existenz Gottes und an dem, was Jesus am Kreuz für mich getan hat und dass Jesus auferstanden ist. Ich habe viele Zweifel gehabt an mir selber, ob ich richtig glaube, ob ich das Richtige tue. Aber ich habe nie Zweifel gehabt, wer Jesus ist, sei mein Wiedergeburt. Das ist nicht, weil ich die Bibel studiert habe. Das habe ich auch gemacht, das gehört dazu. Das macht mir dann automatisch auch. Das ist, weil der Geist Gottes in mir lebt. Weil das Zeugnis er in mir aufrecht erhält. Das ist das Werk Gottes an uns und nicht ein religiöser Verdienst. Das ist das Geschenk Gottes. Weil er uns den Heiligen Geist gegeben hat. Mir ist klar, dass der Heilige Geist ganz andere Aufgaben noch erfüllt. Aber es ist wichtig, dass wir erkennen, dass die Kraft des Geistes hier den höchsten Ausdruck findet. Und ich bin manchmal begegne ich Christen, die haben Angst und denken, oh, habe ich jetzt den Heiligen Geist oder nicht? Ich kann nicht Wunder tun, ich kann nicht prophetisch reden oder weiß ich was? Wenn ich feststellen möchte, ob jemand den Heiligen Geist in sich hat, dann interessiert mich nur eines. Mich interessiert weder die Geistesgabe, noch ob er Wunder tun kann, noch ob er prophetisch reden kann, interessiert mich alles nicht. Das Einzige, was mich interessiert, ist, was für ein Zeugnis er über Christus hat. Daran erkennen wir, ob die Kraft Gottes in einem Menschen am Werk ist oder nicht. Das ist die Kraft Gottes, dass wir standhalten können. Sind nicht die Wundertaten. Ich sage nicht, Gott, tu keine Wunder. Aber wenn ich erkennen will, ob der Geist Gottes in mir lebt, dann erkenne ich das nicht an den Werken und an den Erfolgen, die ich habe, sondern an dem Zeugnis, das in mir lebt. Ich sage das manchmal einfach, die mich kennen, haben das vielleicht schon 100 Mal gehört. Ein wiedergeborener Christ, in dem der Geist Gottes lebt, und wenn die Verfolgung kommt und in der Verfolgung dazu gezwungen wird, zu sagen, dass er nicht mehr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er nicht glaubt, dass er auferstanden ist. Und ich das dann unter Schmerzen wirklich sage, dann weiß ich ganz genau, ich habe gelogen. Ich weiß es einfach. Wer den Geist Gottes hat, der hat nicht gelogen, hat eine andere Variante genommen. Der merkt nicht, dass er lügt, weil er den Geist Gottes nicht hat. Aber ich weiß, ich habe gelogen. Weil das für mich so eine absolute Wirklichkeit ist, weil der Geist Gottes in mir Zeugnis gibt von dem. Und ich weiß es einfach. Es ist mir klar. Und wenn ich etwas anderes behaupte, weiß ich exakt, ich habe gelogen. Dadurch, dass der Geist Gottes, die Kraft Gottes in uns lebt und uns diese Gewissheit und diese Geborgenheit gibt in Gott, uns Einblick in die Gedanken Gottes, bekommen wir ein besonderes Verständnis dessen, was uns im Leben begegnet. Wir haben sogar eine eigene Sprache. Da heißt es, und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Hier möchte ich, obwohl ich vielleicht in anderen Kursen eine andere Betonung legen würde, hier möchte ich einmal ein Plädoyer für die Sprache Kanaans sprechen. Es gibt tatsächlich eine Sprache Kanaans. Das sagt hier der Paulus. Es gibt eine Art und Weise des Sprechens, das Menschen nicht nachvollziehen können, die den Geist Gottes nicht haben, aber die, die den Geist Gottes haben, exakt verstehen. Das merkt man, wenn man mit Christen spricht. Plötzlich merkt man, wir verstehen uns. Wir verstehen schon in Worten, was der meint, der andere versteht Bahnhof. Ich sage damit nicht, dass wir in der Evangelisation uns nicht bemühen sollen, Menschen das Evangelium verständlich zu machen, dass sie so viel wie möglich verstehen können. Aber wir täuschen uns, wenn wir meinen, dass wir Christen so sprechen können, dass die, die nicht an Jesus glauben, nicht den Heiligen Geist haben, immer alles verstehen. Dass wir alle Wörter so umschreiben können, dass die anderen immer wissen, was wir meinen. Das geht nicht, das ist unmöglich. Wir können das umschreiben in riesigen Kommentaren. Sie verstehen es nicht, wenn sie den Geist Gottes nicht haben. Sie können es nur versuchen, irgendwie zu begreifen, was wir meinen. Ich habe das erlebt, als ich meine Frau kennenlernte und sie noch nicht gläubig war. Da hat sie gesagt, es ist wie eine Wand zwischen uns. Wie eine Mauer. Ich wusste genau, was das für eine war. Es war genau die Mauer, weil sie den Geist Gottes noch nicht hatte. Sie konnte viele Dinge, die mich bewegten, gar nicht begreifen, gar nicht verstehen. Sie konnte das nicht nachvollziehen, wo mein Herz schlägt. Sie konnte wohl wahrnehmen, dass ich für Jesus leben will, aber wie wichtig mir das wirklich ist, das konnte sie gar nicht nachvollziehen. Warum? Weil sie den Geist Gottes nicht hat. Schlicht und ergreifend. Es gibt einen gewaltigen Unterschied. Wer hingegen den Geist Gottes hat, sagt der Paulus, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemandem, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Niemand von außen, niemand, der den Geist Gottes hat, kann je einen Gläubigen wirklich beurteilen. Nie. Er meint es zwar, aber kann es nicht. Paulus sagt, es ist unmöglich. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Und jetzt kommt das wieder. Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen. Also wir können die Gedanken Gottes ergründen. Das ist einfach faszinierend. Sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Sind wir uns bewusst, wie hoch privilegiert wir sind als Christen? Was für ein Vorrecht, das wir haben, dass Gott durch seinen Geist in uns lebt und uns Anteil nehmen lässt an dem, wo sein Herz schlägt, was ihn bewegt. Gott offenbart uns seine Gedanken und seinen Ratschluss. Und Jesus sagte schon zu seinen Jüngern, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Gott offenbart sich immer seinen Freunden, die mit ihm unterwegs sind. Und er sagt den Jüngern auch, Jesus, als er von ihnen weggeht, denn wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zu vollem Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört, und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Auch hier, der Geist Gottes wird kommen und er wird sie orientieren, die Jünger Jesu. Es ist ein Vorrecht, dass Gott uns in seine Pläne und Absichten einweiht. Es ist faszinierend, dass wir als Christen über Kulturen hinaus uns verstehen über das, was wir glauben. Und es ist faszinierend, dass wir zusammenkommen können und ich kann predigen und ihr versteht meistens, was ich sagen will. Warum? Weil der Geist Gottes in uns lebt. Und wir können in der Bibel lesen, auch wenn wir nicht alles verstehen, aber wir verstehen immer wieder Neues, dass uns Gott offenbart für das, was wir brauchen, um mit ihm unterwegs zu sein. Das war für mich auch faszinierend. Ich habe schon vor meiner Bekehrung in der Bibel gelesen, und dann so regelmäßig, so am Abend mal aufgeschlagen und so, und habe da immer wieder mal gelesen. Und dann habe ich mich bekehrt, 19 Jahren. Das war eigentlich wirklich eine Wiedergeburt. Ich habe schon vorher so irgendwie Konfirmation ernst genommen. Ich wollte immer irgendwie Gott ernst nehmen. Aber das war eine ganz andere Dimension. Nach diesem Erlebnis, nach dieser Wiedergeburt, da hat sich für mich die Bibel geöffnet. Das war fast unheimlich. Plötzlich habe ich verstanden, was ich lese. Plötzlich, das hat mich begeistert. Mein Vater hat gesagt, du wirst besser noch wieder mehr Zeitung lesen als immer in der Bibel. Ich war einfach gefesselt von diesem Wort Gottes. Ich wollte mehr wissen und mehr wissen und mehr wissen. Ich wollte wissen, was Gott sagt. Das war nicht ich. Das war der Geist Gottes. Die Kraft Gottes. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dass Gott uns wirklich dieses Vorrecht gegeben hat, sind wir vielleicht auch wieder ermutigter, darauf zu vertrauen, dass Gott uns führt, in ganz praktischen Dingen. Dass er uns seine Gedanken offenbart in den Fragen, die uns bewegen. Dann können wir vielleicht das wieder wirklich ernst praktizieren, was wir im Jakobus lesen. Wenn aber jemand von euch nicht weiß, was er in einem bestimmten Fall tun muss, soll er Gott um Weisheit bitten und Gott wird es ihm geben. Denn er gibt sie allen gerne und hält niemanden seine Unwissenheit vor. Er muss Gott aber in festem Vertrauen bitten und darf nicht zweifeln. Wer zweifelt, gleicht der Meereswoge, die vom Wind gepeitscht und hin und her getrieben wird. Also wir können darauf vertrauen, dass Gott uns offenbart, sogar für unsere alltäglichen Fragen. Wir müssen einfach vertrauen, dass er es offenbart. Und vielleicht hilft uns das, dass wir wieder wissen, dass die Bibel wirklich ganz real davon ausgeht, dass Gottes Geist in uns lebt. Und dass die Kraft Gottes nicht darin besteht, dass wir immer auf die gucken, die sagen, wir können Wunder oder wir haben prophetische Gaben. Denken, ja, die haben viel Heiligen Geist. Wie viel Heiliger Geist du hast oder nicht, hat nichts mit deiner Gabe zu tun, sondern mit der Kraft in dir leben, das ist das Zeugnis des Geistes Gottes in dir. Geben wir dem Geist Gottes das Recht, unsere menschliche Weisheit zu durchqueren. Das ist die Herausforderung, dass wir der Weisheit der Welt absagen und der Weisheit Gottes, die sich in uns meldet, dass wir dieser Weisheit Raum geben. Lassen wir es zu, dass Gott unsere Gedanken und unsere Einstellungen bestimmt und dass er unsere menschliche Weisheit durchquert mit seiner göttlichen Weisheit und dass wir uns immer für die göttliche Weisheit entscheiden. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg, sagt Paulus den Thessalonikern. Legen wir ihm nichts in den Weg. Lassen wir es zu und freuen wir uns, dass Gott uns in seine verborgensten Gedanken hineinführen will und uns so ermutigt, treu in der Nachfolge zu bleiben, weil wir Wissende sind, weil er in uns dieses Zeugnis aufrechterhaltet. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir hier stehen können und sagen, jawohl, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, er ist auferstanden und er ist zu Rechten vom Vater und Jesus wird wiederkommen und er wird sein Reich aufrichten. Das glaube ich 5000%ig. Und wenn die ganze Welt etwas anderes sagt, ich wüsste, es ist so. Aber nicht, weil ich gut bin. Oder besser, oder anders. Mal anders bin ich. Nicht anders als ihr. Aber wir sind anders. Weil der Geist Gottes in uns lebt. Deshalb wissen wir das. Und das ist die Kraft Gottes. Und diese Kraft kommt zum Zug, auch wenn wir verfolgt werden. Warum? Wir wissen immer, wieso wir verfolgt werden. Der Geist Gottes gibt uns Zeugnis und wir sagen dann uns, für Jesus lohnt sich das. Warum lohnt sich das? Weil der Geist Gottes in uns diese Überzeugung aufrechterhält. Wir werden nicht an Jesus zweifeln. Wir werden höchstens daran zweifeln, ob wir die Kraft haben, durchzuhalten, aber nicht an Jesus. Weil der Geist Gottes uns dieses Zeugnis gibt. Also nochmals, nur zum Sagen, was mich begeistert in diesem Text, falls ich es nicht gemerkt habe. Mich begeistert, dass Paulus dieses Beispiel nimmt von unserem Geist, der uns am besten kennt, und das gleichsetzt mit dem Geist Gottes, der Gott am besten kennt. Und dann sagt, und das ist der Hammer, dann sagt dieser Geist, der die verborgenste Gedanken Gottes kennt, dieser Geist lebt. Das finde ich der Hammer. Also, wie es hier heißt im Thessaloniker, lasst dem Wirken des Heiligen Geistes oder legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts im Weg. Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich danke dir, dass unser Glaube nicht einfach eine Wissenschaft ist, wo wir büffeln und auswendig lernen und irgendwie ein System aufrechterhalten müssen, sondern der Glaube ist lebendig. Der Glaube ist eine Kraft, weil du in uns lebst durch deinen Heiligen Geist. Und das ist die Kraft Gottes in uns, die uns festigt, die uns Klarheit schenkt, ja, die uns Geborgenheit gibt. Danke für das Zeugnis, das du in uns hineingelegt hast. Und es ist unser Wunsch, immer tiefer auch deine Gedanken zu ergründen. Und du hast uns alle Voraussetzungen dafür gegeben, durch deinen Heiligen Geist, der in uns wohnt, die Kraft Gottes in uns. Wir beten dich an.